Deutschlandfunk. Agenda.
Willkommen zur Sendung Agenda im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Die einen sprechen von einer wachsenden Gereiztheit, andere gar von einer veritablen Gesellschaftskrise bis hin zu Spaltungstendenzen. Klar ist, die Corona-Pandemie hat uns als Gesellschaft verändert. Laut einer Allensbach-Umfrage sieht dabei gerade mal 1% der Befragten eine Veränderung zum Positiven hin. Dagegen spricht die große Mehrheit von einem kälter gewordenen Klima bei uns, von mehr Egoismus und auch von Aggressivität. Diese Aggressivität zeigt sich auch in vielen Beleidigungen und Bedrohungen, nicht nur im digitalen Netz. Längst marschieren Demonstrierende auch zu den privaten Wohnhäusern von Politikerinnen und Politikern. Und das Bundeskriminalamt verzeichnete laut Handelsblatt im vergangenen Jahr rund 4.460 Straftaten gegen Amtsträger und Mandatsträger. 2017 waren es lediglich 1.527. Was am Anfang als große Solidarisierung gegen ein unbekanntes Virus begann, ist längst zu einer gesellschaftlichen Herausforderung geworden. Und wir wollen heute mal nachfragen, wie hat Corona unsere Gesellschaft verändert? Was sind die Gründe, die möglichen Gründe dafür, dass eine große Mehrheit diese Veränderung eher negativ bewertet? Und wie gehen wir in die Zukunft, von der niemand weiß, welche Rolle Corona noch spielen wird? Diskutieren Sie mit, erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, von Ihren Erlebnissen. Hat sich unsere Gesellschaft verändert? Wie erleben Sie es auch in Ihrem eigenen, in Ihrem persönlichen Umfeld? Rufen Sie kostenfrei an 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann können wir Sie auch live in die Sendung schalten. Meine Gäste heute Morgen mit in der Runde dabei ist die Professorin Dr. Sabine Döring. Frau Döring, guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde und allen, die uns zuhören, natürlich auch.
Professorin für Philosophie mit dem Schwerpunkt Praktische Philosophie und Ethik an der Uni in Tübingen. Dr. Axel Saalheiser ist mit in der Runde dabei, Bereichsleiter Rechtsextremismus und Demokratieforschung am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Herr Saalheiser, guten Morgen auch Ihnen.
Ja, guten Morgen, ich grüße alle.
Hallo. Und in der ersten halben Stunde mit dabei Renate Künast, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Künast, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Röhl und alle anderen.
Frau Künast, vielleicht fangen wir mit Ihnen an. Sie sind nur die erste halbe Stunde mit dabei. Hat sich unsere Gesellschaft, wie man das vielleicht aus dieser Allensbach-Umfrage von Ende Januar entnehmen könnte, hat sie sich tatsächlich gravierend verändert?
Sie hat sich verändert, weil nicht weil irgendwas ganz neu wäre, sondern weil sich unter den Bedingungen von Corona und immer mehr, ich sage auch sozialen Druck, der ja ausgelöst wird, wenn man eben keine Kontakte hat und sich zurückziehen muss, aber auch unter den Bedingungen des Netzes, die es ja schon länger gibt, der Social Media, hat sich was verändert. Ja, da haben sich bestimmte Verschwörungstheorien, auch Rechtsextreme, anders organisiert, ist Hass und Abwertung zu einer ja ganz massiv ausgeübten Ausdrucksform geworden. Also es sind mehrere Dinge zueinander gekommen. Aber man kann meines Erachtens nicht sagen, dass bestimmte Einstellungen vorher nicht vorhanden waren. Sie waren aber nicht so organisiert und sichtbar.
Nun sagt ja die große Mehrheit in dieser Umfrage, dass unsere Gesellschaft hat sich zum Negativen verändert. Nur 1% sagt eher positiv. Würden Sie das auch sagen, es ist eher dann eine negative Richtung?
Ja, natürlich. Es ist eher eine negative Richtung. Und ich verstehe auch, wenn viele das sagen, weil es jetzt ja natürlich sichtbar wird. Da hat sich, mit bestimmten Kreisen hat man sich ja im analogen Leben zum Beispiel weniger getroffen, weil man sagt, was soll ich mich hier ständig abwerten lassen oder in der aggressiven Situation sein. Das zeigt sich jetzt übers Netz umso mehr. Und das kommt natürlich im Analogen auch wieder an. Viel mehr Aggression und Egoismus. Und eigentlich fehlt immer mehr das, was Demokratie ja ausmacht, nämlich Empathie, also Mitgefühl, ich meine da jetzt nicht das klassische Mitleid, sondern dieses Wahrnehmen von anderen Menschen und ihren Interessen und dass das Gemeinsame, also positive Gemeinsame, was ausmacht, das ist ja gar nicht mehr so sichtbar, sondern eben immer mehr Aggression und Abwertung. Es gibt aber Dinge, die haben Sie vorher schon gesehen, also die Aggression gegenüber Sicherheitskräften, gegenüber also Polizei oder Leuten, die also mit dem Notarztwagen vorbeikommen und so und helfen und Feuerwehr, die hat es ja da auch schon gegeben. Corona hat das Ganze noch mehr kumulieren lassen, finde ich.
Ein Hörer, Frau Künast, hat uns geschrieben, Marc Jena, und ich fasse das mal zusammen. Er sagt, in meinem persönlichen Umfeld ist der Umgang positiv, er ist rücksichtsvoll, hilfsbereit, angenehm, nett. Das, was Sie da eben beschrieben haben, auch mehr Aggressivität, mehr Hass, ist das etwas, was für eine Minderheit in unserer Gesellschaft gilt? Oder sehen Sie doch, das doch eine Entwicklung, die in die Breite, auch in die Mitte vielleicht unserer Gesellschaft auch geht?
Also zahlenmäßig ist es eine Minderheit, keine Mehrheit, aber sie findet an verschiedenen Stellen in dieser Gesellschaft statt. Also auch die, die sich vorher oder so überhaupt als Mitte definieren, praktizieren sowas. Und in meinem persönlichen Freundeskreis oder Familie ist es auch nicht aggressiver, aber alle sagen mir, und ich erlebe das ja selber, wenn irgendwie eine Verkäuferin um was bittet, denken sie allein die Frage der Masken. Man fragt sich, warum Leute dann derartig explodieren und abwerten. Und sie sehen natürlich auch dieses Aggressivere. Statt Polizei oder Feuerwehr oder Notärzten zu helfen, werden da Videofilme gedreht und Leute noch angepumpt, wenn sie sagen, kannst du das mal sein lassen? Du würdest selber da schwer verletzt auch nicht im Netz gesendet wurden. Und das ist dieses um einen rum, diese Aggressivität. Sie können auch bei Twitter oder sonst wie kaum was schreiben, ohne dass nicht schon alle möglichen Leute es in falschen Hals bringen, kriegen und es dann negativ ausdrücken. Das ist doch so ein allgemeines Gefühl. Das ist das Gefährliche, weil man dann zum Rückzug neigen könnte.
Frau Döring, ich gebe die Frage auch mal an Sie weiter. Hat sich unsere Gesellschaft verändert, mehr in Richtung Gereiztheit, mehr in Richtung, Frau Künast hat ja gerade auch ein Beispiel auch genannt, aus dem Alltag, nicht nur im Netz, sondern wirklich auch in unserer täglichen Realität, mehr auch in Richtung Aggressivität?
Also empirisch kann ich das als Philosophin natürlich nicht beantworten. Mhm. Gereiztheit, ja, aber ich glaube nicht, dass die Pandemie die Menschen egoistischer gemacht hat. Mir scheint es eher so zu sein, dass Corona bereits bestehenden Egoismus wie unter einem Brennglas sichtbar macht. Ja, und das ist aber ein Kennzeichen aller Katastrophen. Katastrophen sind die Stunde der Wahrheit, weil sie solidarisches Handeln erfordern, während wir in ruhigeren Zeiten auch dann noch über die Runden kommen, wenn die meisten von uns ihre Steuern zahlen, sich an die Straßenverkehrsordnung halten und sich ansonsten vorwiegend um ihre eigenen Belange kümmern.
Heißt Stunde der Wahrheit auch, dass viele Menschen dann auch ihr in Anführungszeichen wahres Gesicht zeigen?
Ihr wahres Gesicht, das würde ich so nicht formulieren. Ich würde eher sagen, man scheut eine gewisse Denkanstrengung, die zu dem Ergebnis führen könnte, dass man eigene Belange zurückstellen muss und solidarisch agieren. Warum? Weil man die eigene Komfortzone nicht verlassen möchte und die eigenen Privilegien nicht aufgeben möchte.
Aber heißt das, wenn ich zum Beispiel, wir werden ja sicherlich auch nochmal über das Thema Impfen reden, über das Thema sich an Regeln halten, auch im solidarischen Sinne, ist das dann nicht am Ende ein Stück Egoismus, auch mehr Egoismus, wenn ich mich dafür entscheide, nö, ich denke da jetzt erstmal an mich und an erster Stelle an mich?
Na, die Frage ist, was verstehen wir überhaupt unter Egoismus in diesem Zusammenhang? Und was Corona tut und was auch andere Krisen tun, also ich denke da zum Beispiel auch an Migration, Klimawandel oder den Sozialstaat, die zwingen uns die Einsicht auf, dass Menschen für andere Menschen unbeabsichtigt zur Gefahr werden können. Ja, also wir haben diese negativen Auswirkungen des eigenen Handelns auf andere, für die der Akteur nicht Rechnung trägt. Das sind diese sogenannten negativen externen Effekte. Die spielen schon immer eine wichtige Rolle in der politischen Debatte. Aber vielleicht lässt uns die Corona-Krise diese Effekte so deutlich sehen wie nie zuvor. Ja, und wer jetzt diese negativen externen Effekte der eigenen Handlungen einfach ignoriert und sich weigert, Verantwortung für sie zu übernehmen, der agiert egoistisch. Und wie gesagt, hier geht es um viel mehr als nur um die Impfung oder die Corona-Maßnahmen im Allgemeinen. Also egoistisch handeln Personen, die in der beschriebenen Weise agieren und zugleich darauf bauen, von den Segnungen des Gemeinwohls zu profitieren, obwohl sie ihren Beitrag dazu selbst nicht leisten. Wer so agiert, das ist ein Trittbrettfahrer, egal welche Motive er haben mag und welche Gründe er dafür anführen mag.
Also konkret, ich sage jetzt mal heruntergebrochen, heißt das, in dem Moment, wo ich sage, ich nehme meinen Freiheitsanspruch, nehme ich jetzt ernst und verzichte auf die Maske, schütze ich dadurch andere Menschen natürlich nicht, gefährde sie eher. Das Gleiche könnte man beim Thema Impfen sicherlich auch denken, zu sagen, okay, das ist mein Körper, also entscheide ich, ob ich geimpft werde oder nicht. Aber das hat auch Auswirkungen auf andere. Geht das in die Richtung?
Das geht genau in die Richtung, also vorausgesetzt, also es gibt diese Art von Fremdschutz und davon gehe ich jetzt aus, ja, dann was der Egoist tut, er nimmt die Freiheit, die uns das Gemeinwesen und die Institutionen, die das Gemeinwohl sichern, in Anspruch, ohne aber seinen eigenen Beitrag dazu zu leisten, dass diese Institutionen überhaupt funktionieren können.
Herr Salheiser, wie fällt Ihre Diagnose aus nach 2 Jahren Pandemie?
Ja, also wir beobachten schon diese Polarisierung der Gesellschaft. Ja, das Meinungsklima ist angeheizt, gerade eben in diesem Widerstreit dieser Positionen in der Corona-Pandemie. Wir beobachten selbstverständlich Ähnliches, was jetzt eben schon gesagt worden ist, gerade eben auch diese Radikalisierungstendenzen, auch die Aggression, die mitschwingt, die sich dann letzten Endes eben in den Angriffen und Einschüchterungsversuchen, Bedrohungen gegen Gesundheitspersonal, gegen Medizinerinnen, gegen die Ordnungskräfte am Rande dieser Demonstrationen, auch körperliche Übergriffe auf Journalisten, aber eben auch die Androhung gegen Journalistinnen, gegen Politikerinnen und so weiter und so fort richtet. Wir sehen aber eben auch die gesellschaftlichen Hintergründe, die eben ein bisschen weiter zurückreichen. Ja, und wenn wir jetzt sagen, eben es gibt da Menschen, die sich der Politik in dem Maße so stark verweigern, dann müssen wir natürlich sagen, eben es gibt ein seit Jahren erodierendes Institutionenvertrauen und Verdrossenheit gegenüber Staat und Gesellschaft in Teilen der Bevölkerung. Das mögen Minderheiten sein, aber das kulminiert hier jetzt eben, sodass eben auch diese Corona-Pandemie und der Unmut und auch das Protestpotenzial, was besteht, jetzt letzten Endes einen Anlass findet, sich eben auch so zu artikulieren. Ja, und problematisch sind sicherlich eben auch diese Tendenzen, dass dann eben versucht wird, das dann halt auch als eine freiheitliche und basisdemokratische Protestbewegung gegen das System zu stilisieren. Das beobachten wir. Das ist problematisch.
Frau Künast, nun hat es am Anfang eine große Solidarisierungswelle gegeben. Wir erinnern uns alle dran, auch die Kanzlerin hat dieses Miteinander ja auch versucht, auch noch einmal zu stärken im Kampf gegen dieses Virus. Wie sehen Sie das aus heutiger Sicht? Wann hat sich das verändert? Kann man das irgendwie dran festmachen? Hängt es sehr mit den dann doch andauernden Einschränkungen zusammen, die wir alle in Kauf nehmen wollten und die einige eben dann nicht mehr bereit waren hinzunehmen?
Ich weiß nicht den Tag oder die Woche. Ich habe nur einen Mechanismus im Blick. Und das ist, dass einige die Geschichte funktionalisiert haben. Da sind jetzt ein paar Begriffe, zum Beispiel Freiheit, auch gefallen. Ja? Wir haben doch vorher schon eine Debatte gehabt in dieser Gesellschaft, wo manche behauptet haben, es gäbe keine Meinungsfreiheit, man könnte die Meinung nicht sagen, wobei dahinter aber wirklich Hardcore Hate Speech war, ja? Um die es da eigentlich ging, um üble Nachrede und erfundene Zitate. Man hat dann von Cancel Culture geredet. Man dürfte angeblich bestimmte Dinge nicht mehr sagen. Und das hätte es in dieser Gesellschaft noch nicht gegeben. Ja? Und dann kam der Punkt sozusagen der Freiheit und der Vermischung mit Verschwörungstheorien und Ähnlichem. Und da haben doch wirklich einige Gruppen sich wirklich dahingesetzt und gesagt, so, das gehöre jetzt zusammen. Die Einschränkung der Meinungsfreiheit, der Freiheit, sich im Raum zu bewegen, der Impfzwang oder das Maskentragen, und haben das stilisiert, haben Demos gemacht. Und Sie sehen ja, dann hat sich was vermischt. Und ich will sagen, das haben meine Mitdiskutantin ja hier auch gesagt, eigentlich angedeutet, diese Vermischung. Für mich ist es so ein Punkt, wie einige, insbesondere sehr weit rechts, vielleicht auch nicht nur Rechte, aber haben das verbunden damit, dass sie sagen, wir demonstrieren jetzt dagegen. Und sie haben es verbunden mit einer anderen Debatte, man könnte angeblich die Meinung nicht sagen, verbunden mit einem Punkt, diesen Staat und seine Gewaltenteilung eigentlich in ein falsches Licht zu rücken, nämlich als sei der autoritär und würde ihre Freiheit einschränken. Und sie wollen selber, aber in Wahrheit selber ein autoritäres System. Das hat eine bestimmte Funktion. Und der Punkt ist, dass sie natürlich nicht offen sagen, was sie eigentlich wollen, nämlich ein demokratisches System zu zerstören und zu delegitimieren, und laufen dann rum und funktionalisieren das mit einer Frage des Alters nach dem Motto, das stört mich, wenn ich die Maske tragen muss und Ähnliches. Und das ist natürlich ein ganz anderer Freiheitsbegriff, als ich ihn zumindest kenne. Für mich hat Freiheit auch damit zu tun, dass alle Menschen frei sind, dass ich umgekehrt auch Verantwortung habe und dafür die Gemeinschaft meine Freiheit in anderen Situationen schützt. Dieses ist ja eine Freiheit, die nur die Emotionalität schürt, die Emotion und die Aggression. Ja? Ich will jetzt keine Maske tragen, ich will mich nicht impfen lassen oder so. Und das sei, das wird da, da wird eine Melange gemacht. Und ich will nochmal sagen, das Netz ist dabei ein ganz wichtiges Werkzeug. Das Netz, das ein Geschäftsmodell gerade über Emotionen hat, dann haben sie besonders viele Klicks, dann gucken besonders viele. Und wo besonders viel quasi Verkehr ist, auf der einen Seite wird auch gerne Werbung geschaltet. Also dieses Geschäftsmodell bringt natürlich diese ganzen Gefühle und den Hass noch weiter nach oben.
Frau Künast, weil Sie nur bis 10:30 Zeit haben, deswegen an der Stelle auch nochmal nachgefragt. Sie haben Ihre sehr persönlichen Erfahrungen auch gemacht, was Hass und Hetze im Netz betrifft. Sie sind dagegen bis vor das Bundesverfassungsgericht auch juristisch auch vorgegangen. Was hat sich da etwas getan, auch nochmal in diesen Pandemiezeiten qualitativ auch getan sind? Ist der Hass, die Hetze, die Bedrohungen, die dann auch bis dahin führen, auch dass Politikerinnen und Politiker, ich sage jetzt mal, zu Hause besucht, aber sehr, sehr in Anführungszeichen gesetzt werden. Hat sich da tatsächlich in den 2 Jahren was Wesentliches getan und verändert?
Naja, ich glaube, dass viel sichtbarer geworden ist, wie sich die Leute organisieren und dass es große und breite Kreise sind. Ja, wir haben ja mittlerweile selbst erfahren, dass im Bereich Polizei oder Bundeswehr, also Leute plötzlich Waffen, Munition zu Hause haben. Dass diese ganze Netzwerkstruktur und damit ihre Gefahr ist jetzt viel sichtbarer geworden. Auf der anderen Seite, sage ich mal, die Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die ich erreicht habe, hat ja für mich einen wichtigen Punkt gehabt, also da geht es ja nicht nur um mich, sondern eigentlich um alle, ja. Die hat nämlich klar gesagt, und das ist auch wichtig, dass die Bereitschaft zur Mitwirkung im Staat und Gesellschaft, also sich zu engagieren, ja, kann man ja von Bürgerinnen und Bürgern nur erwarten, wenn diejenigen, die sich engagieren, öffentlich einbringen, auch erleben, dass sie einen hinreichenden Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte haben, dass der gewährleistet wird. Und das ist natürlich jetzt eine Rechtsprechung, die alle, auch Staatsanwälte, Zivilgerichte, Strafgerichte, sozusagen auf einen Punkt setzt, nämlich dass es als öffentliches Interesse ist, dass Menschen, die sich für dieses Land engagieren, und das meint jeden, ob politisch aktiv bis im Bundestag oder als regionale irgendwo Bürgermeisterin auf dem Dorf oder ob du dich irgendwo engagierst oder Sportjugendleiter bist. Wer sich öffentlich engagiert für die Gemeinschaft, muss erfahren, dass es einen hinreichenden Schutz seiner Persönlichkeitsrechte gibt. Das setzt ja was auf und das finde ich, da ist nochmal eine Weichenstellung. Und was auch ist, viele Gerichtsverfahren auch von anderen Leuten als mir haben jetzt auch eines hingekriegt, nämlich dass zum Beispiel Staatsanwaltschaften und Gerichte nach und nach besser Personal ausgestattet sind und sich auch fortbilden. Also dieses Bewusstsein ist da. Aber es ändert noch nichts dran, dass viele Menschen in dieser Gesellschaft Angst haben, ihre politische Meinung zu äußern. Aber nicht die da jetzt demonstrieren, hat es erfüllt, sondern andere, die noch erwarten, dass Staat mehr reguliert. Deshalb müssen wir zum Beispiel auch Social Media an der Stelle regulieren und sagen, so ein Geschäftsmodell machen wir nicht mit.
Frau Döring, welchen Beitrag leistet das Netz, das digitale Netz, die sozialen Plattformen, wenn wir hier über Veränderungen in unserer Gesellschaft reden?
Also ich würde erstmal unterscheiden zwischen dieser Frage, also die sich speziell auf die Social Media bezieht, und der Frage der Freiheit. Also in der Frage der Freiheit stimme ich Frau Künast völlig zu, weil tatsächlich in der Diskussion derzeit Egoismus, also das, was ich vorhin als Egoismus bezeichnet habe, gern unter dem Deckmantel der Freiheit oder der Eigenverantwortung daherkommt. Ja? Also da und da ein missverstandener Freiheitsbegriff, ein verzerrter Freiheitsbegriff zum Tragen kommt. Dazu würde ich später auch gern noch was sagen.
Da werden wir noch drüber reden, auf jeden Fall.
Genau. Dann zu den sozialen Netzwerken. Also meine Erfahrung, ich bin ja auf Twitter gelegentlich aktiv, ist tatsächlich eine andere. Also es gibt, also ich bin selbst auf Twitter 2017, noch vor der Pandemie, gleich mit einem durch die AfD initiierten Shitstorm gestartet und war entsetzt. Aber es gibt dort durchaus auch differenzierte Argumentationen. Und ich teile die Auffassung, dass Angriffe auf Persönlichkeit wie Person, einschließlich Drohungen, selbstverständlich zu verurteilen sind. In jedem Diskurs allerdings. Ja. Aber Wir sollten auch aufpassen, dass wir uns nicht gegen jede, auch sachliche oder legitime Kritik immunisieren, indem man zum Beispiel alle, die sich in den sozialen Medien kritisch äußern, mit einem enthemmten Hetzmob identifiziert oder unterschiedslos gar als Psychopathen diffamiert. Ja? Also ich kann das verstehen, also wer je Gegenstand eines Shitstorms war, kann verstehen, wie belastend das ist. Ich finde es auch völlig verständlich, sich temporär aus der Debatte zurückzuziehen, sich eine Pause zu gönnen und juristisch, also wie Frau Künast das ja getan hat, gegen Einzelpersonen, Personen vorzugehen. Aber man sollte nicht andere Einzelpersonen, die auch zum Beispiel auf Twitter, das ist halt die Debatte, die ich am besten kenne, andere Einzelpersonen wie Ärzte, Eltern vorerkrankter Kinder oder Schülersprecher mit diesen Personen in einen Topf werfen. Das scheint mir fatal, weil es die Debatte beendet. Und vor allem dann, wenn ein Politiker oder eine Politikerin das tut, weil dadurch viel Vertrauen in Politik verspielt wird. Also es sind nicht nur solche Menschen in den Netzwerken und meine Strategie wäre, den klugen Diskurs zu fördern und die Hetz-Accounts dann eben auch entsprechend zu melden oder juristisch zu belangen.
Frau Künast, wird das am Ende nur gelingen, auch dass tatsächlich auch diejenigen, die solch einen Shitstorm dann auch auslösen, und zwar im Sinne von Hass und Drohungen, da hat Frau Döring ja gerade auch nochmal eine Unterscheidung getroffen, wenn die Anonymität im Netz irgendwann tatsächlich auch juristisch beendet wird, das heißt man tatsächlich auch die, in Anführungszeichen, die Namen auch herausfindet und damit auch gegen Personen, gegen reale Personen auch vorgehen kann?
Haben wir in Deutschland und anderswo ja eine lange Debatte gehabt, ob man die Anonymität aufhebt. Ich muss aber sagen, das wäre eine komische Gesellschaft, wo man nicht mal irgendwo anonym einen Satz sagen könnte. Und ich wüsste auch gar nicht, selbst wenn man es machen würde, wie man es umsetzen soll. Sollen wir jetzt privaten, meinetwegen Facebook, alle unsere Vorder- und Rückseite unserer Personalausweise schicken, wenn wir uns da anmelden und einen Account einrichten? Ja, dann würden wir ja gerade den Daten geben, in deren Datenhoheit wir begrenzen wollen und Analysen, die die machen. Und dann wäre es noch ein schlechtes Vorbild für andere Staaten, die nicht Demokratien sind. Und deshalb würde ich mal also in dem Kontext sagen, nee, so nicht. Aber einen Zugang müssen wir haben.
Das nehmen wir als Schlusswort. Frau Künast, erstmal herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Nach den Nachrichten werden wir weiter diskutieren. Mehr Egoismus und Aggressivität, wie Corona unsere Gesellschaft verändert. 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen. Wie Corona unsere Gesellschaft verändert hat. Das ist unser Thema heute und wir fragen, ob es tatsächlich mehr Egoismus und mehr Aggressivität gibt. Und Sie können anrufen, kostenfrei 00800 4464 4464, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie zurückrufen können. Meine Gäste, die Professorin Dr. Sabine Döring, sie ist Professorin für Philosophie an der Uni in Tübingen, und Dr. Axel Saalheiser ist mit dabei, Bereichsleiter Rechtsextremismus und Demokratieforschung am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Herr Saalheiser, wir haben schon gesprochen über Proteste, über Hass, Hetze, Drohungen, Radikalisierung. Wenn wir uns anschauen, wie groß der Anteil der Menschen auch sind, lässt sich das quantifizieren?
Ja, das sind eben sehr wenige Leute. Das spielt auch eine große Rolle eigentlich in der Darstellung und in der Kommunikation, was uns umtreibt, wenn wir so sagen, dass unsere Gesellschaft da gespalten ist oder dass sie eben besonders polarisiert ist und dass die Aggression zunimmt. Dann müssen wir natürlich sagen, dass das eben nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung betrifft. Sie sind überall, sie sind unter uns, sie sind nicht an irgendwelchen gesellschaftlichen Rändern, sodass man eben dann eben auch diese Konfrontationen erlebt und die Kontakte hat und selbstverständlich eben zum Beispiel wie dieses Demonstrationsaufkommen, das ist ja nicht unerheblich. Ja, Schätzungen zufolge finden dann jetzt gerade jetzt in unseren Tagen wöchentlich bis zu 3000 dieser Proteste statt, eben dieser sogenannten Spaziergänge oder andere Protestformen. Da nehmen Zehntausende von Menschen teil, aber letzten Endes auf die Bevölkerung Umgerechnet sind das eben wenige Leute und die repräsentativen Bevölkerungsbefragungen, wie es ja schon seit Anfang der Pandemiesituation, seit dem Anfang der Krise 2020 gibt, zeigen eigentlich, dass es relativ stabile Gruppen der Bevölkerung sind, die eben so Corona-skeptisch, maßnahmenkritisch eingestellt sind. Da gab es ein bisschen Bewegung, aber man muss sagen, vielleicht ein Fünftel bis allenfalls ein Viertel der Bevölkerung würden wir diesen Befragungen zufolge als Corona-skeptisch oder eben auch teilweise pandemieleugnend bezeichnen. Ja, und vielleicht ist das, was wir jetzt eben auch schon gesagt haben, ein Problem eben dieser Kommunikation, ja, in welchen Arenen das verhandelt wird und wie man eben auch sich gegenübertritt. Und also ein Stück weit dieser Gefühle eben so dieser Polarisierung kommen eben damit dadurch zustande, dass man den Eindruck gewinnt, wenn man zum Beispiel mit Menschen redet, die die Maßnahmen eben in starkem Maße ablehnen, die Zweifel, Unmut, Skepsis auch gegenüber der veröffentlichten Darstellungen oder den politischen Maßnahmen hegen, dass man mit denen man manchmal oder sehr oft sogar keine richtige gemeinsame Basis mehr für einen konstruktiven Diskurs findet, ja, dass sie sich in eine Parallelwelt gegeben haben, wo sie ihre eigenen Wahrheiten haben.
Aber da würden Sie, Herr Salheiser, Sie haben ja eben davon gesprochen, meine ich, dass da rund 20-25% da eher auch skeptisch auch sind gegenüber den Corona-Maßnahmen, vielleicht auch Impfpflicht oder Corona insgesamt gegenüber. Ja. Aber die in eine eigene Welt, wie Sie das gerade beschreiben, auch, ich sage jetzt mal, abgedriftet sind, der Anteil wird doch wesentlich kleiner sein, oder?
Das sind wesentlich weniger, auf jeden Fall. Also wir haben auch in eigenen Befragungen jetzt regional bezogen auf Thüringen eben festgestellt, dass zum Beispiel selbst bei den Menschen, die jetzt eben auch Aussagen zustimmen, die vielleicht verschwörungsideologischen Gehalt haben, eben dann auch nochmal der Teil derjenigen, die zum Beispiel bereit wären, an Protesten teilzunehmen oder die dann eben auch verstärkt diese Meinung teilen, sehr, sehr gering ist. Also der ist auch im Einstelligen Prozentbereich. Ja, das sind Schätzungen, logischerweise, aber bei den Menschen hat sich das Ganze eben auch verhärtet und das hat eben auch mit dem Abschluss eben dieser Kommunikationszirkel zu tun. Wir haben über die sozialen Netzwerke geredet. Gut, also wir beobachten das eben auch in den sozialen Netzwerken. Manche sagen asoziale Netzwerke. Da werden eben dann eben auch diese Ideologeme, diese Erzählungen geteilt und man verstärkt sich selbstverständlich und immunisiert sich letzten Endes auch gegen diese Kritik. Und damit hat dann eben auch diese Radikalisierung beziehungsweise eben diese Verfestigung dieser polaren Position eben eine hohe Bedeutung.
Wir werden über das Stichwort Spaltung oder Sie haben ja gesagt, also Sie sehen diese Spaltung auch in unserer Gesellschaft, sehen Sie nicht. Darüber werden wir gleich sicherlich auch noch mit Frau Döring sprechen. Denn hier am Telefon ist jetzt mit dabei Thorsten Pötsch. Herr Pötsch, guten Morgen erstmal.
Schönen guten Morgen.
Hallo, Sie sind Oberbürgermeister von Weißwasser in Sachsen, Landkreis Görlitz in der Oberlausitz. Und wir rufen Sie an, weil wir mitbekommen, dass Sie auch mit dem Thema Hass und Hetze und auch Bedrohung von Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern zu tun haben. Sie selber haben auch schon, ich sage jetzt mal, einen Anschlag hinter sich, indem man die Radmuttern Ihres Autos auch gelöst hat. Wie erleben Sie die Veränderungen nach diesen 2 Jahren Pandemie? Hat sich da etwas verfestigt? Hat da etwas zugenommen an Hass, an Protest, an Hetze, an Bedrohungen?
Also definitiv hat sich die Welt ziemlich stark verändert, eben auch in so einem kleinen Kosmos, eben in so einer Gemeinde, in so einer Stadt eben mit 15.500 Einwohnern wie Weißwasser. Also die Leute sind eben aggressiver geworden. Man hat persönlich auch Freunde verloren, Bedrohungen im Netz oder als persönliche Nachrichten habe ich zuhauf Beispiele eben bald kommt dein Menschenopfer, eigenes Kind oder bester Freund oder eben morgen bekomme ich Gas, übermorgen komme ich zu dir ins Rathaus oder die Zeit für Seelenlose läuft ab, Gott wird dich richten. Solche Geschichten sind oder stell dich, wenn nicht, dann ist die Guillotine für dich. Ja, mit solchen Dingen lebt man mittlerweile tagtäglich und gewöhnt sich dran.
Kann man sich daran gewöhnen? Also, ja, wenn es solche derartigen Bedrohungen auch gibt?
Ja, also es gehört zum guten Ton, in Anführungsstrichen, jetzt eben, man muss es ertragen, weil was machen die zuständigen Behörden dort? Ne? Nichts. Mir ist die Zeit langsam zu schade, mich dann 2 Stunden oder 3 Stunden dort irgendwelche Protokolle aufzugeben, Anzeigen aufgeben zu geben und im Endeffekt kommt nichts raus. Ne? Also die Dunkelziffer von den Bedrohungen für Kommunalpolitiker, die ist weitaus größer, als sie jetzt in den Medien auch aufgezeigt wird, weil ich kenne das auch in meinen Kreisen, zeigt keiner mehr an, weil es bringt ja nichts. Es bringt ja nichts. Also Frau Kühners hat da jetzt bessere Erfahrung gemacht und ich hoffe, dass es eben so ist, dass das Personal auch in den Gerichten mehr geschult ist und das sensibler annimmt. Ich sag immer, geht so weit, bis was passiert. Ne?
Wo sehen Sie, Herr Pütsch, die Gründe dafür? Wir haben ja im Laufe der Sendung auch darüber gesprochen, dass einige sagen, da es geht eigentlich gar nicht um Corona, sondern es geht gegen den Staat, es geht gegen unsere Gesellschaft, da ist Corona nur eine Plattform. Andere sagen, über Corona, da ist was verstärkt worden auch. Was ist Ihre Erklärung?
Die Erklärung ist, dass der Staat eben zu wenig kommuniziert, die Dinge, die passieren. Und die Corona-Zeit hat es aus meiner Sicht ganz deutlich gezeigt, rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln. Also es gab keinen klaren Plan. Und wenn man eben keine klare Strategie hat und die Menschen auf diesem Weg nicht mitnimmt, auch die Kommunalpolitiker an der Stelle eben noch zu wenig mitgenommen hat, denn die müssen es ja den Menschen dann weiter wieder erklären, vor Ort in ihren Kommunen. Das ist schwierig, sage ich mal. Und da hat die große Politik, wenn man sie so bezeichnen will, versagt dort. Und wir im Kleinen dann auch vielfach, weil wir es auch nicht besser dann erklären konnten und die Dinge irgendwo auch umsetzen mussten.
Herr Pütsch, Sie sagen, die große Politik hat versagt. Es ist ja so gewesen, dass dieses Virus und die Entwicklung für uns alle als Gesellschaft, damit auch für in Anführungszeichen die große Politik, auch neu war. Wir haben Erfahrungen gesammelt. Wir mussten auch Erfahrungen revidieren, neue Studien, die gekommen sind, die wieder neue Hinweise auch gegeben haben. Wäre das nicht auch ein Stück, ich sage jetzt mal, übermenschlich gewesen, wenn man gesagt hätte, da ist der rote Faden, da ist die Strategie und das ziehen wir jetzt durch? Musste das nicht auch immer ein Stück angepasst werden an eine Entwicklung, die viele oder auch die Wissenschaft so nicht vorhergesehen hat?
Ja, also stimme ich voll dem zu, aber es waren trotzdem Dinge, die eben nicht richtig gemacht worden sind. Ich mache das mal ein Beispiel fest. Ne? Also es gab zum Beispiel in Sachsen gab es Freitagnachmittag dann irgendwelche Verordnungen, die Kommunen ab Montag umsetzen mussten, in den Kitas und so weiter. Wie wollen Sie am Freitagnachmittag, am Freitagabend dann irgendwelche Eltern erreichen, um zu sagen, Montag früh dürft ihr euer Kind zum Beispiel nicht bringen, aus dem und den Gründen. Ne? So ganz kleine Sachen, dass man eben sagt, okay, man setzt eben einfach, man veröffentlicht so eine Geschichte am Montag und sagt eben ab Mittwoch, werden wir das umsetzen oder ab Donnerstag, dass einfach noch eben die Möglichkeit bestehen, eben darauf zu reagieren und um Verständnis auch bei den Betroffenen eben zu werben und das zu kommunizieren. Und also simple Geschichten nicht. Aber man sieht aber auch jetzt im Vergleich, sage ich mal, die Politik, die jetzt nach der Wahl gemacht worden ist, nach der Bundestagswahl, sieht doch ein bisschen anders aus, als wir sie davor erlebt haben in Bezug auf Corona. Klar hat man gelernt und sind Dinge irgendwie chaotisch gelaufen, aber es läuft jetzt für mein Dafürhalten irgendwo geordneter ab und auch kommunikativer ab. Und das ist ein Hoffnungszeichen für die Zukunft. Und das sollte jeder mitnehmen, dass dieses Kommunikationsding einfach wichtig ist, eben in alle Ebenen versuchen zu kommunizieren.
Herr Pötsch, Sie bleiben ja bis 11 Uhr noch da. Ich habe mir das Stichwort Kommunikation aufgeschrieben, möchte jetzt aber gerne Herrn Kruse auch als Hörer mit in die Runde hineinnehmen. Herr Kruse, ich grüße Sie aus Putlitz, rufen Sie an. Hallo, guten Morgen.
Hallihallo, schönen guten Tag.
Große Politik hat Fehler gemacht, hat Herr Pötsch gerade gesagt. Kommunikation, da ist einiges schiefgelaufen. Würden Sie das so unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Das, ich würde sagen, dass die Maske ist ein super Beispiel so im März 2020, wo die Maske hilft nicht und das hat Kontroversen ausgelöst.
Gut, nun habe ich gesagt, meine Aufgabe ist natürlich jetzt nicht, die große Politik da zu verteidigen, aber auch da gab es neue Erkenntnisse, neue Studien, die dann auch zu einer neuen Beurteilung auch geführt haben. Ist das bei Ihnen auf Verständnis gestoßen oder hätten Sie da mehr Stringenz sich erhofft und erwünscht?
Also für mich stellte sich die Frage sofort, wenn in einem OP eine Maske davor schützt, dass Operierte mit gewissen Viren oder was auch immer nicht befallen werden können, dann kann mir die Politik nicht erzählen, dass die Maske draußen nicht helfen würde. Also die Maske ist ein Schutz. Wer lackiert, hat eine Maske an, damit er keine anderen Aerosole einatmet oder Staubmasken, damit man keinen Staub einatmet. Also da würde ich sagen, ist der Beginn der Kommunikationskrise, die wir haben. Und ich glaube, dass aber alles, was wir so wahrnehmen, auch im Vorfeld schon da war. Sämtliche Probleme waren da, aber ich glaube, dass SARS-CoV wie so ein Katalysator gewirkt hat. So wie so ein Stück Zucker, was Sie nicht anzünden können, aber wenn Sie ein bisschen Asche drauf streuen, dann brennt der plötzlich. Und ich glaube, dass die Politik unterschätzt hat, dass die Bevölkerung weiter ist als im Prinzip das Handeln der Politik.
Also wo war die Bevölkerung weiter oder ist die Bevölkerung weiter?
Also sagen wir mal so, sämtliche Schutzmaßnahmen hat die Bevölkerung gemacht und nicht die Politik. Die Politik ist hingegangen und hat gesagt, Sie sollten jetzt das und das machen oder das und das müssen wir jetzt machen. Hätten wir eine Bevölkerung gehabt, die sich geweigert hätte, das zu machen, dann hätte ja nichts funktioniert. Aber der Wille in der Bevölkerung war ja da. Und deshalb hat ja auch jeder die Maßnahmen mitgemacht.
Also das heißt, mehrheitlich sagen Sie, sind diese Corona-Maßnahmen auch mitgetragen worden. Hier zum Beispiel am Beispiel Maske. Ich gebe das gerne mal weiter. Erstmal, Herr Kruse, herzlichen Dank. Und gebe das auch direkt mal weiter an die Professorin, an Frau Döring. Stichwort Kommunikation, Frau Döring. Ist das große Problem gewesen?
Ich glaube nicht, dass es allein die Kommunikation war. Ich glaube, dass ein ganz grundsätzlicher Fehler gemacht wurde, der darin besteht, dass diejenigen, die von Anfang an solidarisch gehandelt haben und auch vorausschauend, wie es der Hörer ja gerade gesagt hat, gehandelt haben, dass die in der Debatte viel zu kurz kamen. Ja, wir müssen uns auch mal fragen, was es eigentlich mit der solidarischen Gesinnung, mit der Bereitschaft von Menschen macht, für andere die Last zu tragen, wenn Trittbrettfahrern nicht energisch entgegengetreten wird. Also mir scheint es so zu sein, dass viel zu viel Rücksicht auf die Egoisten genommen wurde.
Und haben die auch zu viel mediale Aufmerksamkeit bekommen? Das würde ja auch in Richtung der Medien dann gehen. Also dass man eher auf die Querdenker-Demos und geschaut hat und schaut vielleicht noch, als auf den großen Teil der Bevölkerung?
Ja, es hat schon auch medial immer wieder diese inszenierte Drohkulisse der Maßnahmengegner gegeben und der scheint mir die Politik auf den Leim gegangen zu sein. Also in einem Satz besagt diese, wenn wir die Ungeimpften noch weiter aufbringen, vertiefen wir den sogenannten Spalt, also die sagen natürlich nicht sogenannten, ich nenne den jetzt so, den Spalt in der Gesellschaft und das gilt es unbedingt zu verhindern, auch wenn das Menschenleben kostet und die Pandemie verlängert mit all ihren negativen Auswirkungen. Ja. Und ich denke, dass wir, indem wir uns auf diese Argumentation in dem Umfang einlassen, in dem das geschehen ist, ja, Da kümmern wir uns viel zu sehr um die wenigen echten Impfverweigerer. Man muss ja bei den Ungeimpften auch noch mal differenzieren. Ja, wir belohnen die Kooperationsverweigerung. Und wir reden hier jetzt ja nicht über Opfer, sondern tatsächlich über verantwortungslose Trittbrettfahrer, die auch typischerweise, da stimme ich völlig zu, in anderen Fragen in Fundamentalopposition zu, in Anführungszeichen, dem System stehen. Und weil wir diese immer noch mitnehmen wollen, sind wir recht hasenfüßig darin, Ziele klar zu formulieren und die erforderlichen Maßnahmen konsequent und zügig in die Tat umzusetzen.
Herr Salheiser, sämtliche Probleme, so hat es unser Hörer gerade formuliert, waren vorher schon da. Corona vielleicht als Katalysator. Auch ein Satz, dem Sie so zustimmen würden?
Ja, durchaus. Also vieles, was wir jetzt eben auch besprochen haben, gerade eben diese Freiheitsbegriffe, ja, diesen Hyperindividualismus und auch diese unsolidarische Einstellung ist in der Gesellschaft durchaus verbreitet und hat sich da dann eben die Kanäle gesucht. Ich glaube, ja, die Politik hat selbstverständlich eben Fehler in der politischen Kommunikation gemacht, aber sozusagen ist es eben auch von vielen, über die wir da jetzt gerade auch geredet haben, als Vorwand genommen, beziehungsweise eben als Schutzbehauptung, um gerade eben auch dann eben diese Meinung eben zu verstärken. Ja, wir haben es euch doch gesagt, eben die Politik lügt, die Politik ist wandelmütig, die Institutionen und die demokratischen Entscheidungsprozesse führen eben auch zu defizitären Lösungen oder können eben überhaupt nichts tun, außer eben hier die Freiheit zu beschränken und so weiter und so fort. Und das wurde regelrecht eben auch zum Vorwand und zur Steilvorlage gemacht, um letzten Endes auch organisierte kollektive Wut zu erzeugen, ja, und Widerstands- und Notwehrerzählungen zu hegen. Und das Gefährliche ist natürlich, dass eben Leute, die vielleicht wirklich eben auch eine geringe Ambiguitäts- oder Frustrationstoleranz haben, wie wir das psychologisch ausdrücken würden, die eben mit den Schutzmaßnahmen, mit den Hygienevorstellungen, auch mit dem Hin und Her der Politik besonders schlecht zurechtgekommen sind, sich dann eben an diese Erklärungsmodelle und an diese vermeintlich schlüssigen Erklärungen eben über Politikhandeln eben angehängt haben. Ja, Maße eben auch eine Mitläufermasse für Menschen, die das eben demokratiefeindlich geradezu professionell betreiben.
Karin Kastner ist am Telefon, ruft aus Schleswig-Holstein an. Frau Kastner, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich würde gerne mal einen anderen Aspekt reinbringen, und zwar den Aspekt der Emotionen. Ja. Ich beschäftige mich ja in diesen vergangenen 2 Jahren sehr intensiv sowohl auf privater Ebene wie auch auf beruflicher Ebene mit dem Thema, weil mir das natürlich immer wieder entgegenkommt. Und mein Bild ist, dass diese Anfeindungen, diese Eskalationen, die wir ja sehr viel erleben und die im Moment immer mehr ansteigen, dass wir da wenig aus meiner Sicht weiterkommen, wenn wir immer wieder auf das schauen, was wer verkehrt macht. Ich schaue gerne lösungsorientierter und habe die Erfahrung gemacht, wenn wir die Gefühle, die unter diesen ganzen Streitigkeiten liegen, anschauen, eher weiterkommen.
Also, machen Sie es mal an einem Beispiel fest.
Ja, im engeren Umkreis erlebe ich Menschen, die zum Beispiel sich weigern, sich impfen zu lassen. Ich habe das Gespräch gesucht, und zwar nicht im Sinne, da überzeugen zu wollen, sondern verstehen zu wollen, und habe festgestellt, dass darunter sehr häufig Gefühle sind wie Ohnmacht, wie Hilflosigkeit, wie Angst, auch teilweise alleingelassen sich zu fühlen und auch Angst zu haben, dass die Maßnahmen zum Beispiel dazu führen, dass das Leben so nicht mehr weitergeführt werden kann, gerade auch Ängste bei den jüngeren Menschen. Und auch wirklich gesagt wurde, wenn ich gesagt habe, was macht denn dieses Gefühl mit dir? Dann kam auch tatsächlich die Aussage, ja, das macht mich trotzig. Mhm. Und genau das ist etwas, wo ich dann denke, und diese Gefühle, die bei vielen Menschen da vorhanden sind, die nutzen einige andere, die nach Macht streben, die sich selbst darstellen wollen, die vielleicht auch nach Geld streben, die nutzen diese Gefühle bei Menschen aus und wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen. Und ich glaube auch, dass das, was eben gesagt wurde, diese Medienpräsenz, die für diese Menschen oft da ist, immer wieder dazu führt, dass die Schleifen immer mehr werden und Menschen immer mehr verunsichert werden.
Frau Kastner, ein ganz wichtiger Gedanke, die ich gerne auch direkt nochmal an Herrn Pötsch weitergebe. Herr Pötsch, erleben Sie das auch im täglichen Umgang, dass hinter all dem, was es da an Anfeindungen gibt, an Hass, an Hetze, dass es da um Gefühle wie Ohnmacht, Angst, Unsicherheit gibt und Trotz dann am Ende?
Nicht bei allen. Bei einigen vielleicht ja, wir sind jetzt die neuen Rebellen und wir lassen uns das vom Staat nicht mehr gefallen und von der Politik. Ja, da ist es zu betrachten. Aber wir merken jetzt in unserem kleinen Kosmos hier vor Ort, dass natürlich von politischen Gruppen dieses Thema, diese Trotzreaktion eben speziell in Bezug auf Corona, aber auch in anderen Dingen, dass man sich das ja zunutze macht und damit sozusagen an neue Wählergruppen rankommen möchte.
Also dass man das, diese Gefühle dann möglicherweise nutzt für eigene politische Strategien. Nun hat Frau Kastner gesagt, sie denkt lösungsorientiert. Ich gebe die Frage mal an Sie weiter. Wo sehen Sie eine Lösung für diese Veränderungen auch in unserer Gesellschaft? Für Sie als Kommunalpolitiker, heißt es weiter durchhalten oder sehen Sie durchaus Ansätze, wo es gelingen kann, diesen Hass auch zu reduzieren, diese Hetze zu reduzieren?
Also unsere Ansätze, die wir dort sehen, die ich auch ganz persönlich sehe, ist einfach dieses Thema Kommunikation, Dinge über Dinge zu berichten, positive Dinge nach außen zu tragen, gerade eben 300 Euro im Kindergarten zu übergeben aus verkauften Bastelprodukten um die Weihnachtszeit. Ja, das war ein schöner Aspekt und die Medien haben gesagt und wir haben gesagt, na, endlich mal nicht negative Nachrichten oder über Corona zu berichten oder so. Einfach dieses Positive zu kommunizieren und versuchen eben auch eine neue Generation vielleicht aufzubauen. Eben, wir machen das gerade mit den jüngeren Menschen, dass wir sie für Politik begeistern. Trotzdem, dass gerade vielleicht eine ganz schlechter Zeitpunkt dafür ist, eben in Form von einem Jugendstadtrat, eben Leute, die sich einbringen wollen, die jungen Leute ernst zu nehmen. Und es ist interessant, was die für Gedanken haben, wo wir als Ältere sagen, naja, wir machen es doch gerade, wir machen doch alles, aber sagen, nee, das kommt nicht an, ihr müsst das anders machen. Ne? Also dieses Gespräch zu suchen und die Leute eben verstehen zu lassen, ja, und auch die Möglichkeit, Fragen stellen zu lassen, um was es geht und was sie beschäftigt.
Wir haben noch 40 Sekunden. Begeistern kann man nur, wenn man selber noch begeistert ist. Also trotz aller Anfeindungen ist die Begeisterung bei Ihnen auch für Politik, für Gestalten, ist die geblieben und bleibt die weiter auch?
Die wird weiter bleiben und sonst würde ich meine eigenen Ideale irgendwie verlieren. Obwohl ich viele verstehen kann, die sagen, nein, ich möchte das nicht mehr, ich möchte meine Familie schützen, ich möchte mich selber schützen. Ich kann die und werde die auch nicht verurteilen, aber für mich ist es keine Lösung.
Herr Pötsch, erstmal herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren und alles Gute für Ihre Arbeit nach Weißwasser.
Lieben Dank.
Wir reden nach den Nachrichten weiter, wie Corona unsere Gesellschaft verändert hat. Und Sie können weiter anrufen, mitdiskutieren, uns Ihre Erfahrungen schildern. 00800 4464 4464 lautet die Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk. Agenda.
Wie hat Corona unsere Gesellschaft verändert? Dieser Frage werden wir auch in der letzten halben Stunde unserer Sendung Agenda nachgehen mit Michael Röhl am Mikrofon und damit auch verbunden mit der Frage, ob es mehr Egoismus, mehr Aggressivität nach 2 Jahren Pandemie gibt. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer oder Sie schreiben eine Mail an agenda@deutschlandfunk.de. Und ich stelle Ihnen gerne nochmal meine Gäste vor. Dr. Sabine Döring, sie ist Professorin für Philosophie an der Universität in Tübingen und Dr. Axel Saalheiser, Soziologe am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Und in dieser letzten halben Stunde mit dabei ist Roger Lewens, der Innenminister von Rheinland-Pfalz. Herr Lewens, guten Morgen erstmal an Sie.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Wir haben eben gehört, ich weiß nicht, ob Sie schon mithören könnten, den Bürgermeister von Weißwasser in der Oberlausitz, der erzählt hat, was Hass und Hetze und Bedrohungen auch mit ihm machen. Am Ende bleibt er begeistert für die Politik. Wie erleben Sie als Innenminister, als Politiker in Rheinland-Pfalz die Bedrohungen?
Also zunächst mal will ich dem Bürgermeister in Weißwasser einen herzlichen Gruß zurufen. Ich war selbst 12 Jahre lang ehrenamtlicher Bürgermeister einer kleinen Gemeinde und weiß, dass man dort Prellbock und Ansprechpartner für all die Dinge sind, die die Menschen bewegen. Und in Zeiten wie die letzten 2 Jahre, da kommt vieles auf die Bürgermeister zu. Ich persönlich erlebe das natürlich auch als Bürger. Die ersten Monate der Pandemie waren für mich, wie für alle, sozusagen sehr unsichere Zeiten, weil keiner wusste, was geschieht da. Man hatte tatsächlich auch um sich und seine Familie Angst. Und man hatte dann in der Verantwortung als Innenminister mitzuhelfen, dass wir die Lage beherrschen können, dass wir auch die Botschaft ausgeben können, das kriegen wir gemeinsam hin. Und jetzt am langen Ende spüren wir nach 2 Jahren, die Leute haben, entschuldigen Sie mir den Ausdruck, die Schnauze gestrichen voll. Sie wollen wieder in die Normalität zurück.
Was wir auch gehört haben, ich springe da jetzt mal gerade, Herr Levens, von Herrn Pötsch, dem Oberbürgermeister, dass er sagt, ja, er hat aber auch vieles nicht nachvollziehen können, was von der großen Politik gekommen ist. Also Freitagnachmittag dann irgendeine Entscheidung, was die Kitas dann am Montagmorgen umsetzen müssen. Also dass manche Entscheidung auch ein bisschen weit von der Lebenswirklichkeit auch weg war. Hat Politik da auch vielleicht zur Frustration auch ein Stück beigetragen? Oder sagen Sie, wir alle haben unser Bestes gegeben?
Also ich glaube, das darf man wirklich voraussetzen, dass alle das Beste gegeben haben. Es war eine völlig unbekannte Situation. Es war eine Pandemie, die man so noch nicht hatte und dementsprechend auch keine Blaupausen dafür hatte. Aber ich verstehe ihn schon sehr. Da weiß ich, dass wir den Beteiligten sehr viel abverlangen mussten. Das Beispiel freitags in den Kabinetten Entscheidungen getroffen, die ab Samstag, Sonntag oder spätestens Montag umzusetzen sind, das ist enorm schwierig, zumal man auf der kommunalen Ebene ja auch nicht mehr Informationen als wir hat, im Gegenteil wahrscheinlich eher weniger. Von dem her ist ein Punkt, den wir unbedingt lernen müssen, ist, dass wir mit einem etwas längeren Vorlauf alle Beteiligten mit im Boot halten müssen, denn sonst kriegen wir das gemeinsam nicht hin. Aber die haben natürlich auch Tolles geleistet, das will ich auch ausdrücklich sagen.
Herr Levens, wir reden seit kurz nach 10 über die Frage, wie Corona unsere Gesellschaft verändert hat. Wie fällt Ihre Antwort aus?
Naja, Corona hat die Gesellschaft deswegen verändert, weil die komplette Gesellschaft sozusagen sich damit beschäftigen musste. Und es gibt einen Teil unserer Gesellschaft, ich will das sagen, was viele sagen, es ist keine gespaltene Gesellschaft, aber es gibt einen Teil unserer Gesellschaft, die mit allen Entscheidungen äußerst unzufrieden waren, die die Situation für sich persönlich völlig anders eingeschätzt haben, als wir es insgesamt getan haben und die sich sozusagen dagegen wehren, bis hin, und das nehmen wir als Innenminister sehr, sehr ernst, sie haben sich teilweise radikalisiert und wir haben Angst, dass diese radikalisierten Menschen, auch wenn jetzt, hoffe ich, Corona ein Stück weit hinter uns liegen wird, dass dieser Zweifel am Staat, diese Aggressionen, die damit einhergehen, im Osten noch stärker als im Westen der Republik, dass daraus einfach auch Widerstandshandlungen gegen andere Entscheidungen, ob es jetzt ein Klimaschutz ist, ob es Fragen sind, die etwas mit dem persönlichen Einkommen zu tun haben, Stichwort Mieten etc., dass dort ein Kern ist, der sehr, sehr streitend und teilweise sehr aggressiv mit dem Staat umgeht.
Also das heißt, die Themenfelder können da durchaus auch variieren. Nicht nur Corona, das können morgen Mieten oder irgendwelche Heizkosten oder andere Dinge auch sein. Ich gebe mal eine Frage, auch die von Hörerinnen und Hörern gekommen ist, auch nochmal in die Runde. Herr Levens, Sie sind ja bis 11:30 Uhr noch mit dabei. Genau. Frau Döring, vielleicht nochmal an Sie. Frau Kastner, unsere Hörerin vor 11, hat gesagt, hinter all dem, was wir da gerade erleben, stecken viele, viele Gefühle. Ohnmacht, Angst, Unsicherheit. Uns hat eine Hörerin geschrieben, Sigrid Hahn, die bringt die Angst mit auch hinein und sagt, diese Angst, auch etwas zu verlieren, die dann in Aggressivität auch umschlägt, das sind die Emotionen, die vielleicht zu dem geführt haben, was wir gerade an gesellschaftlichen Veränderungen erleben. Sehen Sie das genauso? Geht es um Gefühle vielfach?
Also es geht vielfach um Gefühle. Das ist ja mein Forschungsgebiet, genau. Ja. Und Angst, Furcht im Politischen spielt eine ganz spezielle Rolle, gerade in Zeiten wie diesen. Also das betrifft keineswegs allein die Pandemie. Das betrifft Unsicherheiten, die im Zuge der Globalisierung insgesamt auftreten. Ja, also ein Verlust an Normalität und damit auch ein Verlust an Vertrauen und ein Verlust an Sicherheit. Und ich denke, das ist schon sehr schön analysiert worden von Frau Kastner ansatzweise, also vielen Dank für diesen Input, dann sind Menschen natürlich empfänglich für das, was Verschwörungstheorien, viele möchten das nicht mehr Theorien nennen, sondern Mythen oder Narrative, um ein anderes Wort zu bemühen. Insbesondere, wenn solche Verschwörungstheorien oder Verschwörungsmythen Heilung, Sicherheit versprechen. Also wenn die eine Geschichte erzählen, die sagt, okay, und so löse ich deine Probleme und alles wird wieder gut. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ist der Umgang natürlich mit Risiko und Unsicherheit. Und das sollte man offen kommunizieren. Und man sollte natürlich solche Verschwörungsmythen immer wieder zerlegen, statt sie auch noch mit zu befeuern.
Herr Salheiser, geschrieben hat Dagmar Schreiber und sie erzählt von einem Dorf in Sachsen-Anhalt, wo sich die Menschen einander helfen, wie das auch zuvor in den letzten 30 Jahren der Fall war. Und sie sagt, ich kann jetzt die ganze Mail nicht vorlesen, die Bürger werden behandelt wie kleine Kinder in einem längst vergangenen autoritären Erziehungssystem. Zweifel, Widerspruch sind öffentlich tabu, Diskurs selbst kluger wird oft unterbunden und dann sagt sie, Druck erzeugt Gegendruck. Ist das eine Position, die Sie nachvollziehen können?
Ja, sicherlich. Dass das Gefühl besteht, eben, dass nicht nur die Krisenkommunikation, sondern überhaupt die Kommunikation zwischen Politik und Bevölkerung oder eben auch staatlichen Institutionen, Bevölkerung defizitär ist, dass da viel zu verbessern gibt. Das ist eben auch nichts Neues. Das bestand eben schon vor der Pandemie, dass eben dementsprechend auch das Institutionenvertrauen und eben auch das Vertrauen in die Sicherheit und auch überhaupt in also als Teil eben der Gesellschaft eben selbstwirksam zu erfahren.
Ja. Worin bestehen diese Defizite? Also mal ganz konkret. Wir haben ja eben schon gehört, das, was Herr Pötsch aus Weißwasser gesagt hat, ist Kommunikation. Es gab eine mangelnde Kommunikation. Sehen Sie noch andere Defizite?
Ja, das Problem ist sicherlich gewesen, dass es keine Form für legitime Kritik gab in diesem Maße, weil es eben auch schwierig gewesen ist. Ich meine, die Verantwortungsträger und die Entscheider sind eben mit den Prozessen beschäftigt gewesen und haben dann sicherlich eben auch dieses Feedback aus der Bevölkerung eben nicht aufnehmen können. Auf der anderen Seite ist eben dieses Gefühl, dass man eben als unmündig erklärt wird, eben auch vor allen Dingen dann verstärkt worden, weil man sich ja letzten Endes eben auch teilweise in der Form geäußert hat, von Seiten eben auch der Bevölkerung, die halt eben auch nicht erkennen hat lassen, dass man jetzt eben auch wirklich dann eben diese solidarische Grundhaltung eben an den Tag legt und eben auch der Politik ein Stück weit folgt. Also es ist ein beidseitiger Prozess, der problematisch ist. Also es ist gut, wenn Leute sich eben im Nachfeld solidarisch verhalten und sich unterstützen, aber wir haben eben auch das Gegenteil von dem gesehen, eben in vielen Maße.
Herr Lewenz, wenn ich nochmal das Stichwort Kommunikation ansprechen darf, die Hörerin aus Sachsen-Anhalt spricht auch vom massiven öffentlichen Heruntermachen von Ungeimpften und Impfzweiflern, was am Ende eben dazu geführt hat, dass man auf die Straße geht und auch demonstriert. Wir haben eben in dieser Sendung, Frau Döring hat das getan, auch schon über diesen Freiheitsbegriff und dass Freiheit immer auch nur mit solidarischem Handeln gedacht werden kann. Muss Politik da vielleicht auch nochmal diesen Freiheitsbegriff nochmal anders kommunizieren, damit viel mehr Menschen verstehen, dass Freiheit alleine in einer Gemeinschaft immer nur solidarisch gedacht werden kann?
Also ich glaube, das muss intensiv diskutiert werden und ich glaube, es gehört zu dem Freiheitsgedanken auch immer das Stichwort der Verantwortung. Wir alle sind auch füreinander verantwortlich. glaube, Politik wollte verantwortlich und vorsichtig handeln. Es ist eine Pandemie und es ist erstmal eine Situation, von der wirklich 82 Millionen Deutsche alle, auch individuell und persönlich, sich betroffen fühlten. Und wir haben versucht zu erklären, wir haben teilweise gegen Botschaften, die in den Netzen unterwegs waren, die haltlos waren, die falsch waren, argumentieren müssen. Aber ich verstehe schon, dass man auf sein individuelles Problem gerne auch sehr individuell erfahrbare Antworten erfährt. Das ist für die Politik allerdings sehr, sehr schwierig. Nochmal, es sind 82 Millionen tatsächlich persönlich betroffen. Das gibt es bei, glaube ich, keinem anderen Politikfeld, als wir es jetzt bei dieser pandemischen Herausforderung haben. Und deswegen gehört zur Freiheit. Wir sind ein demokratischer, freiheitlicher Staat. Das ist toll. Aber da gehört auch das Stichwort der Verantwortung dazu. Nicht nur Politiker tragen Verantwortung. Wir tragen in Gesundheitsfragen für uns alle Verantwortung.
Nun habe ich, wenn ich Herrn Salheiser eben richtig verstanden habe, von ihm gehört, dass es einen bestimmten kleinen Teil auch in unserer Gesellschaft ist, gibt, der nicht mehr erreichbar ist, der nur sehr schwer für Argumente auch erreichbar ist. Gleichzeitig, Herr Lewenz, höre ich auch das oder lese ich, dass unsere Hörerin sagt, wir brauchen Deeskalation. Haben Sie eine Idee, eine Vorstellung, wie man auf diese Gruppe, auf diese Minderheit auch in unserer Gesellschaft zugehen kann? Ist das möglich?
Also ich glaube, es ist ein Teil dieser Minderheit, die wir im Moment wirklich nicht erreichen. Ich selbst bin in solchen Gesprächen und bin völlig erstaunt, dass ich von Menschen, die ich lange kenne, auch aus meinem eigenen Umfeld gesagt bekomme, auch ich sei einer von denen, die sozusagen der Bevölkerung Chips im Plantieren wollen und Vorwürfe, die man ja so gar nicht nachvollziehen kann. Das sind Ebenen, da ist man nicht mehr gesprächsfähig. Für all diejenigen, die das Gespräch mit uns suchen, die auch wirklich sich inhaltlich mit uns auseinandersetzen wollen, selbst wenn sie Montag für Montag auf die Straße gehen und dem Staat sagen und signalisieren, sie lehnen ihn ab, für die müssen die Türen offen bleiben. Wir müssen miteinander reden. Diese Gesellschaft muss zusammengehalten bleiben. Aber in der Tat, es gibt einen Teil dieser Gruppierung, die wir im Moment nicht erreichen können.
Herr Salheiser, sehen Sie einen Ansatz, wie Deeskalation gelingen kann? Oder bleiben Sie dabei zu sagen, es gibt einen Teil, der ist tatsächlich nicht mehr erreichbar?
Naja, die Hoffnung besteht, dass wenn die Pandemie eines Tages zurückgeht, dass dann eben sich ein Teil dieser Problematik von selbst erledigt. Es wurde schon darüber geredet, dass sich das selbstverständlich eben auch als Steilvorlage oder als Anschlusspunkt für weitere Krisenmobilisierung und weitere Auseinandersetzungen zu anderen Anlässen dann in Zukunft eben auch ausweitet. Was halt wichtig ist, ist, dass die Maßnahmen und das Krisenmanagement eben umso verbindlicher und transparenter kommuniziert wird und dass dann eben auch die Sicherheits- und Informationsbedürfnisse dementsprechend befriedigt werden. Es ist auf jeden Fall wichtig, eben Foren eben für die legitime Kritik zu schaffen. Und man muss aber eben auch die eigenen Positionen gut begründen und selbstsicher verteidigen, also die demokratischen Positionen, um eben auch antidemokratische Agitation und an diesen verschwörungsideologischen Deutungen und abstrusesten Behauptungen eben etwas entgegenzusetzen. Und ich glaube, das wirkt auch. Also es wird eben auch verlangt von Menschen, dass demokratische Politiker, Verantwortungsträger eine gewisse Führungsposition übernehmen. Und ich denke, das wird eben auch von vielen gutiert. Und die dann eben sich ins Abseits stellen, werden dann eben auch in der kleinen Minderheit bleiben.
Kirsten Brot-Merkel ist nun am Telefon. Frau Brot-Merkel, grüße Sie aus Frankfurt am Main.
Ja, schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, welchen Beitrag können Sie leisten? Welche Erfahrungen können Sie zu unserem Thema einbringen?
Also ich möchte gerne mal das ins Gespräch bringen, dass unsere Gesellschaft eigentlich wirklich in Gruppen zerfällt und Parallelgesellschaften sich bilden und jeder so in seiner Blase verbleibt. Und mein Vorschlag, meine Idee ist eigentlich, einen sozialen Dienst wieder einzuführen. Also es ist nicht zurück zum Militär, aber dass jeder aus der Bevölkerung, das fängt natürlich vielleicht dann mal mit den Jungen direkt nach der Schule an, einen Dienst leistet, um auch einfach andere Gesellschaftsbereiche zu sehen und auch andere aus der Bevölkerung zu treffen. Ob das im Umweltbereich ist, im sozialen Bereich, Feuerwehr, einfach einfach ein halbes Jahr oder ein Jahr mit anderen Leuten sich zu beschäftigen und einen Dienst für die Gesellschaft zu leisten. Das fände ich sehr gut. Oder dann eben auch vielleicht im höheren Alter, wenn sich da Leute auch noch mal einbinden lassen würden.
Und sich entsprechend sozial engagieren. Ja, danke. Ich gebe das weiter, vielleicht am besten an Frau Professor Döring. Frau Döring, über das Thema Freiheit in Bezug zu Solidarität und solidarischem Miteinander haben wir schon gesprochen. Wäre das ein konkreter Vorschlag?
Ja, wobei ich interessanterweise vermute, also ich bin da etwas skeptischer als meine beiden Vorredner. Ich glaube nicht, dass diejenigen, die jetzt wirklich in Fundamentalopposition gegangen sind, bei anderen Krisen dann wieder eingehegt werden können. Ich glaube, also ich bin da relativ pessimistisch mit Bezug auf die Debatten, vor allem um den Klimawandel. Also das möchte ich an dieser Stelle sagen. Und ich glaube, dass es ein konkreter Vorschlag ist. Ich würde Ihnen aber garantieren, obwohl ich keine Empirikerin bin, dass wir dann auch diese Debatten wieder um dieses Thema individuelle Freiheit und zwar um eine vollkommen missverstandene individuelle Freiheit führen werden. Also was Konsens, ich nehme mal eine liberale Perspektive ein, also was Konsens in der liberalen Demokratie ist und sein sollte, ist, dass die Selbstbestimmung des Individuums nicht so verstanden werden sollte, dass sie von außen bestimmt wird, um den Preis möglicherweise, dass das Individuum in der Gesellschaft praktisch verschwindet. Ja, dein Volk ist alles, du bist nichts. Das ist sozusagen diese Gefahr, vor der Isaiah Berlin vor allem gewarnt hat. Ja? Wahre Liberale werden sich einerseits zwar auf das fundamentale Prinzip berufen, die Beweislast stets demjenigen zu übertragen, der individuelle Freiheit einschränken will, ja, aber in vielen Fällen wird sich dieser Beweis erbringen lassen. Ja, trivialerweise bei Kapitalverbrechen, aber sicherlich auch bei vielen Maßnahmen der Pandemiebekämpfung. Sonst hätten wir nämlich keine Freiheit, sondern Anarchie in Form einer Tyrannei der Starken. Also wichtig bei der ganzen Freiheitsdebatte ist, dass diese negative Freiheit, Freiheit als Abwehrrecht, als Abwehr, also Freiheit von Einmischung, die soll schon etwas begründen, was schützenswert ist. Und was schützenswert ist, das sind eben nicht unmoralische Handlungen. Und das sind eben, die müssen auch so beschaffen sein, dass wir Koordinationsprobleme, die der Einzelne gar nicht lösen kann, gemeinsam lösen können. Und die Lösung muss erfolgen tatsächlich innerhalb der Gemeinschaft, innerhalb eines demokratischen Prozesses zwischen Freien und Gleichen. Und möglicherweise ist das der Vorschlag, der gemacht wurde, einer, um das Bewusstsein, also die Einstellung, die sowas ermöglicht, wieder zu befördern. Aber das sollen Empiriker beurteilen und sollen Politiker beurteilen.
Wir müssen es nochmal konkret machen. Entschuldigung, Frau Döring, ich muss auch ein bisschen auf die Uhr schauen, vielleicht auch nochmal mit Blick auf eine kurze Antwort, damit es nochmal in der Lebenswirklichkeit auch ankommt, was Sie gerade gesagt haben. Hörer schreibt uns und sagt, okay, einrichtungsbezogene Impfpflicht, er wird aus dem Beruf gedrängt oder der in Bezug auf die Impfung für sich zu einer anderen Risikoeinschätzung gekommen ist, sollen diese Menschen das einfach so ohne Gegenwehr hinnehmen? Also er kann verstehen, wenn die Menschen dagegen auf die Straße gehen. Okay, also Impfpflicht. Ich komme für mich selber zu einer anderen Einschätzung. Wie damit umgehen? Ist nachvollziehbar, dass Menschen dann ihre Freiheit, ihre individuelle Unversehrtheit, die sie ja für sich selber in dem Moment wahrnehmen, vielleicht höher einschätzen als das solidarische Miteinander?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann nicht wirklich verstehen, was es bedeuten soll. Ich bin für mich zu einer anderen Risikoeinschätzung gekommen. Also da müssen wir uns, ich will keiner Expertokratie das Wort reden, aber da müssen wir uns halt teilweise auf Experten verlassen. Und sofern tatsächlich zutrifft, ja, dass erstens die Risiken der Impfung im Vergleich zu den Risiken einer Covid-19-Infektion vernachlässigbar sind, und zweitens die Erhöhung der Impfquote, die Notwendigkeit staatlicher Einschränkungen für alle sinkt, dann ist es geboten, den Solidarbeitrag zur Impfquote zu leisten. Das ist jetzt erstmal ein Argument für eine moralische Impfpflicht. Daraus, dass eine Impfpflicht moralisch geboten ist, folgt nicht, dass sie auch gesetzlich erforderlich ist. Da sind dann wieder andere Kriterien im Spiel. Aber ich kann nicht verstehen, wie Privatpersonen sich hier zu Experten erklären können und sich auf diese Art und Weise aus der Gemeinschaft herausziehen.
Also das heißt, so wie sich 83 Millionen, ich sag mal ein bisschen lapidar, nicht zum Bundestrainer erklären können, können sie sich auch nicht zu Virologen erklären und entsprechende Antworten geben. So habe ich das jetzt auch vielleicht verstanden, dass es darum geht, auch zu vertrauen, auch dem Expertentum, auch in unserer Gesellschaft zu vertrauen.
Exakt.
Herr Levens, vielleicht auch noch mal jetzt an Sie, so wie ich Frau Döring verstanden habe, selbst wenn das Thema Corona vorbei ist, wird ein anderes Thema hochschwappen. Dann ist es vielleicht das Thema Klimaschutz oder Sie haben selber auch eben andere Themen angesprochen. Heißt das, das, was wir da momentan auch erleben in unserer Gesellschaft, auch ein Stück Polarisierung, auch ein Stück, dass die Qualität an Hetze, an Drohung, an Hass auch zunimmt noch einmal, dass das eventuell mit anderen Themen unter anderen Vorzeichen weitergehen wird? Teilen Sie diese Auffassung?
Das haben wir in der Innenministerkonferenz intensiv miteinander besprochen und wir teilen genau diese Einschätzung. Wir gehen davon aus, ich sage das eben, dass ein Teil dieser Protestbewegung, wenn man es mal so nennen will, im Moment für uns nicht erreichbar ist. Und wir gehen davon aus, dass wenn sozusagen Pandemie abebbt, andere Themen übernommen werden, um weiterhin diese Unzufriedenheit, diese Kritik an dem Staat teilweise sehr aggressiv zu äußern. Und wir gehen ja so weit in der Runde derjenigen, die für die innere Sicherheit zuständig sind. Wir müssen uns genau anschauen, kann daraus auch ein radikaler werdender Teil entstehen, der durchaus mit Gewalt gegen den Staat vorgehen will. Auch diese Dinge haben wir fest im Blick.
Sie sagen nicht erreichbar. Bedeutet das aus politischer Sicht Resignation, was diesen sehr, sehr kleinen Teil unserer Bevölkerung betrifft?
Nein, das ist überhaupt keine Resignation. Das ist im Moment eine Lageeinschätzung, die so ist, aus ganz eigener Erfahrung, aus dem, was wir zusammentragen können, auch aus dem Wissen, wie diese Menschen auf unsere Ansprache reagieren, nämlich total ablehnend, überhaupt nicht bereit, unsere Argumente aufzunehmen. Und darauf muss man sich einstellen, gesprächsoffen sind wir immer. Das ist Wesen der Demokratie. Aber wir müssen auch feststellen, dass sich ein Teil der Menschen diesem Gespräch völlig verweigert. Und damit müssen wir ja umgehen.
Herr Salheiser, ich erinnere mich an Herrn Pötsch, der eben gesagt hat, wir brauchen gute Nachrichten. Wenn wir jetzt auf die Mehrheit unserer Gesellschaft schauen, auch aus Ihrer Sicht, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, kann man da sich doch ein Stück ruhig zurücklehnen, weil der Großteil unserer Gesellschaft sich mit der Wissenschaft auseinandergesetzt hat, Vertrauen auch dorthin entwickelt hat, man bereit war, diese Corona-Maßnahmen mitzutragen und man auch diesen insgesamt den gesellschaftlichen Weg, den wir vor uns haben, auch gehen werden?
Nein, zurücklehnen kann man sich sicherlich nicht. Und es ist ja nicht so, dass diese Minderheit, die im Prinzip keine ganz so kleine Minderheit ist, unbedeutend wäre. Also nach allem, was wir wissen oder was sich eben uns bietet als Erkenntnis zum jetzigen Zeitpunkt, hat es ja doch schon einen Einfluss und eine Auswirkung, ob sich Menschen eben zum Beispiel an diese Corona-Maßnahmen halten, ob sie sich impfen lassen. Wir vertrauen der wissenschaftlichen Expertise und der Blick zeigt, dass es eben doch bedeutsam ist. Und gerade im Hinblick eben auf das, was angesprochen worden ist, dass in zukünftigen Krisen, wie zum Beispiel in der Auseinandersetzung um die Klimakrise, dann eben ähnliche Muster aufbrechen, eben auch bis zu einer gewissen Staatsfeindlichkeit oder eben auch Radikalisierungstendenzen dann zu beobachten sein werden, ist das natürlich im Blick zu halten. Und ich glaube, es ist vor allen Dingen schwierig, eben die solidarischen Gegennarrative und eben auch die Unterstützungspraxis, eben die in Großteil der Bevölkerung herrschen, zu stärken und zu betonen, um dann letzten Endes eben auch mit einem guten Beispiel voranzugehen. Die Radikalen und die Demokratiefeinde, denen muss der Staat eben mit Härte und Repression begegnen, aber wir brauchen eben auch die Prävention, die einer guten Krisenkommunikation und dann in Notfallplänen, in Vorbereitungen auf zukünftige Herausforderungen bestehen.
Herr Salheiser, dann nehmen wir das als Schlusswort. War nicht ganz so eine gute Nachricht, aber ein Schlusswort auf jeden Fall in dieser Sendung, wie Corona unsere Gesellschaft verändert hat. Herr Levens, herzlichen Dank, dass Sie eine halbe Stunde mit dabei waren. Ähnliches gilt natürlich an die Professorin Sabine Döring und an Dr. Axel Salheiser. Das war die Sendung Agenda am Mittwochvormittag nach den Nachrichten Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.